Frequenzfreiheit, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber und begrüße all unsere Hörerinnen und Hörer in unserem Studio. Und da ist natürlich auch der Tino Chrupalla, der Bundessprecher und Fraktionschef des Deutschen Bundestages der AfD. Tino Chrupalla, man muss ja wirklich sagen, nach dem Haushaltsstreit ist vor dem Haushaltsstreit. Jetzt geht es wieder um die Ausgaben für das kommende Jahr. Das macht ja für die Bundesampel erneut keinen wirklich guten Eindruck. Wie sehen Sie das? Weil die sind sich ja da so uneins, was da kommt. Man glaubt es gar nicht.
Ja, man sieht im Prinzip, dass diese Bundesregierung für den Bürger, für das Volk eigentlich nichts mehr auf die Kette bekommt. Das kann man so zusammenfassen. Und dass man jetzt merkt, dass man mit den Ausgaben riesige Probleme hat, denn Einnahmenprobleme haben wir ja nicht. Wenn man die Steuereinnahmen sieht, die sprudeln überall, der Bürger wird geschröpft, der Mittelstand, das Handwerk wird geschröpft, die ächzen ja auch unter diesen hohen Steuerabgaben, unter der Bürokratie. Und für weitere Ausgaben bzw. Investitionen in die Richtung, dass man hier Impulse schafft für die Wirtschaft, die sehen wir nicht, die sehe ich nicht. Genauso wie man eben nicht daran geht, die Energiepreise endlich zu senken, Steuersenkungen, CO2-Abgabeabschaffung sind ja unsere Forderungen, Energiesteuer runter, damit es sich auch wieder für die Wirtschaft lohnt, sehen wir nicht. Man investiert weiter in Ideologieprojekte und möchte im Prinzip damit wahrscheinlich die Kernwählerschaft, die letzte, die noch übrig bleibt, bedienen.
In der bisherigen Vorlage zum Bundeshaushalt 2025 wird ja auch automatisch die Verkehrswende ja mehr oder weniger völlig in Frage gestellt. Denn ausgerechnet bei der Bahn soll gespart werden. Wir denken an das 49-Euro-Ticket, der ÖPNV soll ausgebaut werden und so weiter. Und da soll jetzt wieder gespart werden. Das klingt für mich wirklich nach keinem roten Faden.
Ja, insgesamt muss man natürlich auch mal sehen, was in die Bahn die letzten Jahre auch investiert wurde. Wie viele Milliarden? Das ist ja nicht wenig Geld. Aber teilweise versickert das Geld eben auch in natürlich viel zu teuren Ausschreibungen, viel zu teuren Bauten, die man betreibt. Und die Kernkomponente der Deutschen Bahn, also auch was Pünktlichkeit angeht, was Infrastruktur, Streckenausbau angeht, bleibt liegen. Es dauert auch alles viel zu lang. Und wenn ich immer das Wort Verkehrswende höre, man muss sich schon um alle drei Bereiche des Verkehrs, also Straße und Schiene, natürlich mitkümmern. Um die Bereiche muss man sich in hauptsächlichen Bereich kümmern. Infrastruktur braucht man auch im ländlichen Raum. Das kann nicht alles die Bahn regeln. Und deswegen sagen wir ja auch, ne, was Verbrennerverbot ab 35 angeht, Technologieoffenheit auch hier. Wir brauchen neben dem Verbrenner kann man durchaus auch Elektroautos fahren. Ja, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Es muss der Markt entscheiden, es muss der Bürger entscheiden. Und da muss nicht der Staat sich einmischen und eingreifen, weil man sieht, dass am Ende bringt es nichts in der Form, dass es kostengünstiger wird, sondern es wird immer teurer.
Dann ist da noch der Verteidigungshaushalt. Gefordert wurden ja 6 Milliarden Euro mehr, die es nicht geben wird. Argument von Verteidigungsminister Boris Pistorius, ein Großteil des 100 Milliarden Sondervermögens für die Bundeswehr geht eigentlich fast ausschließlich in die Ukraine, eben als Materiallieferung. Das heißt aber umgekehrt, die deutsche Kriegsbeteiligung in der Ukraine kostet erheblich mehr Geld, als das überhaupt offiziell verkündet wird, und es bringt keinen Frieden.
Ja, Waffenlieferungen bringen keinen Frieden. Das ist schon immer unsere Losung gewesen, auch meine Meinung gewesen, und wir sehen es, dass es nicht funktioniert. Sie haben es richtig gesagt, über 20 Milliarden bereits sind geflossen in die Ukraine. Das 100-Milliarden-Paket war ausschließlich für die Bundeswehr gedacht, auch zur Verteidigungsfähigkeit. Wir haben von vornherein kritisiert und auch gewusst, dass das wieder nicht so funktionieren wird, dass das Geld über Umwege, was ja das sogenannte Sondervermögen ist, was ja Sonderschulden sind, natürlich trotzdem an die ukrainische Front geschickt werden und unsere Bundeswehr natürlich blank steht. Also man sieht, wir haben mit diesem Punkt, mit unserer Kritik immer recht gehabt, und hier muss man endlich auch mal ein Stoppschild reinbringen in diesen ganzen im Bereich der Finanzierung der Bundeswehr, und auch das Beschaffungswesen muss endlich reformiert werden, weil auch da kann es nicht sein, dass vieles von diesen Milliarden ja direkt in die amerikanische Rüstungsindustrie geht. Also die bleibt ja nicht mal in Deutschland. Man macht sich also abhängig von der amerikanischen Rüstungsindustrie, auch was Reparaturen angeht für die Zukunft, weil man natürlich dann auf dieses Gerät auch die Amerikaner braucht, die das reparieren. Also hier sehen wir die Unverantwortlichkeit und die Abhängigkeit gegenüber Amerika, die wirklich schnellstmöglich gebrochen werden muss. Und hier müssen die Europäer, aber auch Deutschland endlich für sich in der souveränen Art und Weise, die wir endlich brauchen, Antworten finden.
Weiteres Thema in dieser Woche. Der Bundeskanzler fordert jetzt einen Mindestlohn von 15 Euro. Damit kann sich eigentlich die unabhängige Mindestlohnkommission ihre Arbeit sparen, weil wenn der Kanzler die Vorgaben macht, oder die Politik die Vorgaben macht, dann brauchen wir da keine große Kommission mehr. Sie kommen ja nun selber aus dem Handwerk. Wie ist denn die Reaktion im Mittelstand, wenn da plötzlich dann vom Kanzler gesagt wird, 15 Euro Mindestlohn, abgesehen davon, dass das Handwerk gut zahlt?
Das Handwerk zahlt gut. Es gibt Haustarifverträge, aber auch von der Tarifkommission teilweise vorgeschlagene Mindestlöhne, die weit darüber hinausgehen im Mittelstand, im Handwerk. Aber wir reden natürlich auch über Friseure, über die Agrarwirtschaft, über diejenigen, die Erdbeeren und Spargel ernten. Ja? Und da sind natürlich 15 Euro Wahnsinn und damit nicht mehr konkurrenzfähig gegen auch die Anbieter aus dem Ausland. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben es richtig gesagt, das ist die Aufgabe der Tarifkommission und nicht der Politik, sich in die Mindestlohndebatte einzumischen. Der Bundeskanzler hat das vor der letzten Bundestagswahl bereits einmal gemacht und hat auch damals gesagt, dass es eine einmalige Aktion sei. Auf 12 Euro war damals die Diskussion, wo die SPD das durchgerückt hat. Jetzt macht er es wieder und es ist auch grundgesetzwidrig, was hier gemacht wird, weil im Grundgesetz ist genau diese Tarifkommission mit erwähnt, beziehungsweise die Mindestlohnkommission, die nämlich auch die Arbeitnehmerinteressen berücksichtigt, also die Tarifstruktur, die wirtschaftliche Lage und auch die regionalen Unterschiede. Und das kann man nicht pauschal auf das gesamte Bundesgebiet überstülpen. Das funktioniert nicht, weil es werden weitere Firmen natürlich damit auch pleite gehen. Also das ist natürlich typisches Wahlkampfmanöver der SPD. Man möchte das Kernklientel vielleicht bedienen damit. Und am Ende müssen wir eins sagen, wenn man Löhne erhöht, steigen die Preise. Also im Endeffekt muss es ja der Verbraucher zahlen. Ist ja nicht so, als wenn das Geld vom Himmel fällt. Also im Prinzip wird die Inflationsspirale weiter angetrieben. Ich halte das für einen falschen Schritt. Es gehört, wie ich schon erwähnt habe, in die Mindestlohnkommission. Das ist Tarifautonomie und da sollte es auch bleiben und nicht, dass hier die Politik weiter an dieser Schraube dreht. Im Übrigen sind 15 Euro Mindestlohn weltweit der höchste Wert. Also da sind wir dann als Deutschland Spitzenreiter, was den Mindestlohn angeht. Das gibt es in keinem anderen europäischen und internationalen Land mit so einem hohen Mindestlohn.
Vielen Dank an Tino Chrupalla, Sprecher der Bundespartei und Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. Wir kommen zu einem Thema, das sehr viele Menschen ebenfalls beschäftigt, die Aufarbeitung der Pandemie-Maßnahmen. Zum einen und jetzt die Verhandlung der Bundesregierung mit der Weltgesundheitsorganisation über den Beitritt Deutschlands zum Pandemievertrag bei der WHO. Dazu begrüße ich bei Frequenz Freiheit den gesundheitspolitischen Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Martin Sichert, was heißt das, also was würde das heißen, wenn Deutschland diesem Vertrag beitritt?
Also es wird momentan ja noch alles ausgehandelt, aber es bedeutet, dass letztlich die WHO deutlich stärker als bisher darüber entscheidet, was Pandemien in den entsprechenden Mitgliedstaaten sind und natürlich auch zwischen den einzelnen Pandemien sozusagen, die die WHO ausruft, deutlich stärkeren Einfluss auf die Gesundheitspolitik und dementsprechend auch auf die Freiheitseinschränkungen in den Staaten nehmen würde. Es bedeutet letztlich, dass die WHO mehr Macht bekommt, dass die Staaten abhängiger von der WHO werden und Deutschland damit ein ganzes Stück Souveränität abgibt.
Also das heißt, die Weltgesundheitsorganisation sagt zukünftig Bescheid, wir haben jetzt eine Pandemie, ob das nun stimmt oder nicht stimmt, völlig dahingestellt, aber da muss Deutschland reagieren.
Die WHO sagt dann beispielsweise, keine Ahnung, wir haben jetzt eine neue Grippeepidemie, die läuft weltweit und alle Staaten haben diese und jene Maßnahmen zu ergreifen und Staaten, die diese Maßnahmen so und so nicht ergreifen, da sollte man dann gegebenenfalls, keine Ahnung, Reisebeschränkungen für die Leute aus diesen Ländern verhängen oder Sanktionen oder was auch immer. Also sie versucht sozusagen richtig tief in die nationalstaatliche Souveränität einzugreifen. Und genau dagegen wehren wir uns als AfD. Weil wir der Auffassung sind, dass letztlich der deutsche Bürger darüber entscheiden muss, was in Deutschland passiert. Und ja, jeder Politiker, der hier in diesem Land ist, darüber entscheiden muss, was in Deutschland passiert. Und eben nicht irgendjemand in Genf oder in New York oder sowas bei der WHO.
Wir erinnern uns noch gut vor 4 Jahren, als das anfing mit der ersten ausgerufenen Pandemie, wo das Grundgesetz ja komplett ausgehebelt wurde. Das war die Bundesregierung, die das ausgehebelt hat. Zukünftig heißt das dann, dass die Weltgesundheitsorganisation hier das Grundgesetz aushebeln kann.
Das heißt, künftig dann, dass die Bundesregierung einfach sagt, ja, wir würden ja gar nicht so gerne die Grundgesetzrechte einschränken, wir würden die ja lieber bewahren, aber die WHO hat ja bestimmt, dass das so und so ist. Und dementsprechend entziehen sich die Politiker der Verantwortung und sagen, ja, wir können ja gar nicht anders, weil die WHO das macht. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Es soll auch in diesem Zusammenhang deutlich stärker die Informationsfreiheit eingeschränkt werden, wie es ja auch Lauterbach, Drosten und anderen so vorschwebt, die ja sagen, naja, es gab ja viele kritische Wissenschaftler und sowas, die möchte man an der Stelle unterdrücken. Und man möchte tatsächlich auch den Bürger stärker zum gläsernen Bürger machen, indem man über digitale internationale Gesundheitszertifikate arbeitet. Und dagegen wehren wir uns, weil wir der Auffassung sind, Datenschutz ist ein elementares Stück Freiheit und Grundlage der Selbstbestimmung der Menschen. Und ja, wir wollen all diese Macht der WHO nicht geben.
Wir sind gerade noch dabei und versuchen in irgendeiner Form das zu begreifen, was uns da vor 4 Jahren, vor 3 Jahren passiert ist, wo wir nicht mehr raus durften, wo die Geschäfte geschlossen wurden. Dazu gibt es einige Papiere. Wie weit haben Sie die denn schon durchgearbeitet? Wie weit haben Sie denn sie als gesundheitspolitischer Sprecher durchgearbeitet? Was ist Ihnen da besonders aufgefallen dran?
Das ändert sich ja praktisch von Tag zu Tag. Also wir bekommen ja ständig neue Papiere, neue Auswertungen, neue Statistiken, neue Entschwärzungen von irgendwelchen Protokollen. Das Neueste war jetzt die Entschwärzung von Protokollen des Corona-Expertenrats, aus denen ganz klar hervorgeht, dass Karl Lauterbach die Vorstellung hatte und dort eingebracht hat, dass Ungeimpfte nicht mehr in den Handel und in die Gastronomie gehen dürfen. Also faktisch wollte Lauterbach tatsächlich die Ungeimpften aushungern, indem er sagt, na, wenn ihr euch nicht impfen lasst, dann könnt ihr eben kein Brot mehr kaufen und ihr kriegt auch in keinem Restaurant mehr irgendwas. Und wenn euch dann die Lebensmittel ausgehen, könnt ihr euch ja dann entscheiden, euch zu impfen. Und das sind autokratische Züge, wo ich der Auffassung bin, dass Leute, die so autokratisch ticken, nicht auf die Regierungsbank gehören in diesem Land, sondern für ihre Taten, für ihre Vorschläge zur Rechenschaft gezogen werden müssen.
Der Untersuchungsausschuss zu den Corona-Maßnahmen, zu Pandemieverordnung und so weiter und so fort, den wird es aber im Bundestag wahrscheinlich nicht geben.
Nein, weil die anderen Parteien alle mitgemacht haben, weil aus anderen Parteien alle ja für eine Impfpflicht gewesen sind und sie dementsprechend kein Interesse wirklich an der Aufarbeitung haben. Aber ich hoffe, dass wir es spätestens in der nächsten Legislaturperiode hinbekommen. Aber das schaffen wir nur, wenn die Bürger uns entsprechend wählen und uns damit sozusagen die Möglichkeit geben, einen Untersuchungsausschuss einzurichten. Wir brauchen 1/4 der Sitze im Parlament dafür. Und wir werden an diesen Themen auf alle Fälle dranbleiben, weil es natürlich so massive Einschränkungen der Freiheit gewesen sind, dass wir sagen, das darf nie wieder passieren und das kann erst dann ein wichtiger Schritt dafür getan werden, wenn das alles aufgearbeitet ist.
Vielen Dank, Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD. Und damit sind wir dann schon bei seinem Fachkollegen aus der Wirtschaft, nämlich bei Live Erik Holm. Hallo, herzlich willkommen hier bei Frequenz Freiheit. Deutschland geht es wirtschaftlich nicht wirklich gut. Wir haben mittlerweile ein Minuswachstum. Da sind sich die Wirtschaftsexperten alle noch nicht so ganz einig. Da gibt es einige, die so ein bisschen staatsnäher sind, die DIW, die sagen, es sieht eigentlich ganz gut aus. Und dann gibt es aber andere, die dann doch realistisch sind, nicht weil die mit den Unternehmen in Deutschland sprechen, die sagen, es ist nicht wirklich gut, was hier in Deutschland passiert momentan. Wir haben ein Minuswachstum. Live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Jetzt gibt es ein AfD-Wirtschaftsprogramm. Kernthema dabei ist natürlich die Energie und daran wird es sich entscheiden. Energiepreise in Deutschland.
Ja, das ist der dramatischste Punkt, aber es gibt natürlich weitaus mehr in diesem Land. Der Kanzler hat uns ja ein grünes Wirtschaftswunder versprochen und jetzt wundert er sich, dass kein Wunder kommt. Also uns wundert es wiederum nicht, weil es ist ziemlich klar, es ist die absolut falsche Politik. Gerade in der Energiepolitik ist klar, diese ökosozialistische Transformation, unsere Energieversorgung ist komplett gescheitert, kostet Milliarden und funktioniert nicht. Wir müssen jetzt ja Kernkraft aus dem Ausland beziehen. Wir sind ja großer Stromimporteur geworden mittlerweile. Früher waren wir großer Stromexporteur über das ganze Jahr betrachtet. Und das zeigt schon die ganze Widersinnigkeit dieser Politik. Wir sagen, wir müssen unsere Kernkraft weiter nutzen. Wir müssen die 6 Kernkraftwerke, die zuletzt vom Netz genommen wurden, wieder reaktivieren. Das ist laut Studien auch innerhalb eines Jahres möglich. Das würde für mehr Energieangebot sorgen und damit für tendenziell sinkende Preise. Das würde schon weitaus helfen. Wenn man dann noch die staatlichen Bestandteile auf die Strompreise senken würde, also sprich die Stromsteuer runternehmen würde oder auf Gas beispielsweise die Energiesteuer und auf Sprit, dann wäre den Menschen und den Unternehmen schon deutlich geholfen in dieser Energiefrage. Wir sind dort international nicht mehr wettbewerbsfähig und das zeigt sich eben daran, dass viele Unternehmen unser Land verlassen.
Eine spannende Zahl aus dem Jahre 2023, letztes Jahr. Wir haben 420 Terawatt selber erzeugt, haben aber 680 Terawatt verbraucht. Das zeigt ja schon mal die Dramatik, die dahinter steckt. Dann haben Sie gerade angesprochen, dass natürlich auf dem Spritpreis, die Spritpreise sind ja momentan schon wieder durch die Decke, wenn man sich das genau anguckt, da ist irre viel Steuern.
Ja, eben, das ist der Punkt. Und wenn man diese Energiesteuer aufs EU-weite Minimum senken würde, wir sind ja auch da Europameister in Sachen hohe Preise, dann könnte uns das natürlich allen helfen. Dann würde das nicht nur den Spediteuren helfen, dann würde es vielen Unternehmen helfen, die Spritkosten haben. Es würde auch den Menschen helfen, dass sie ein bisschen mehr in der Tasche behalten, wenn sie jeden Tag zur Arbeit fahren, bleibt eben ein bisschen mehr hängen im eigenen Portemonnaie. Das wäre schon für die Wirtschaft wirklich wichtig.
Steuern müssen runtergehen, dann haben die Leute mehr Geld in der Tasche und können auch mehr konsumieren, sie können mehr ausgeben. Das ist ja der nächste Kernpunkt in dem Wirtschaftsprogramm der AfD, dass man sagt, die Steuern müssen runter, weil wenn die Leute kein Geld haben und das haben sie nicht, dann können sie nichts kaufen.
Auch hier sind wir ja eben nicht wettbewerbsfähig, was sich darin zeigt, dass viele junge, gebildete Leute unser Land verlassen. Im letzten Jahr 270.000 Menschen, die woanders ihr Glück suchen, weil es hier einfach sich nicht mehr so richtig lohnt. Man baut sich woanders was Eigenes auf, weil man da eben mehr Netto vom Brutto hat. Auch hier sind wir nicht wettbewerbsfähig. Das ist also klar, dass wir mit der Steuer- und Abgabenlast runter müssen. Und das ist auch möglich. Wir haben ja ein riesengroßes Einsparvolumen im Bundeshaushalt markiert als Bundestagsfraktion. Über 100 Milliarden könnte man sparen. Und wenn man einen Teil davon zurückgeben würde in Form von sinkenden Steuern, dann wäre den Menschen geholfen. Einkommensteuer, sagen wir, Freibetrag rauf auf 14.000 Euro, geringere Sätze insgesamt, Grundsteuer, Substanzsteuer brauchen wir nicht, kann man streichen, Soli endgültig abschaffen für alle, damit wäre unseren Bürgern schon gedient.
Da gibt es ja immer den schönen Spruch auch von Wirtschaftsexperten, die sagen, wir haben kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem, wenn man dann noch das Bürgergeld erhöht und dann kriegen noch viel, viel Leute Bürgergeld und Asylleistung und so weiter. Das ist doch dann eigentlich tatsächlich das wirkliche Problem, dass man also in diesen Bereich reingehen muss.
Absolut. Es wird ja mal so getan, auch von der Ampelregierung, als hätten wir riesen Steuerausfälle. In Wirklichkeit haben wir Rekordsteuereinnahmen von fast 1 Billion Euro. Diese Marke werden wir in Kürze knacken. Das heißt also, die Leute im Land zahlen ja schon wie blöd Steuern und Abgaben, die Bürger und die Unternehmen. Und das heißt also, wir haben ein Ausgabenproblem. Wir müssen von diesen irren Ausgaben runter, die illegale Migration beispielsweise verursacht. Das ist ein riesen Kostenblock über alle Ebenen, 50 Milliarden schätzungsweise im Jahr. Dann, wenn wir die Entwicklungshilfe nehmen, wir unterstützen ja alle Länder der Welt, nur das eigene nicht. Die eigenen Bürger haben zu kämpfen und stattdessen machen wir Radwege in Peru, die kennt mittlerweile jeder. Oder wir finanzieren die gendersensible Männerarbeit in der Karibik oder quere Rikscha-Fahrer in Indien. Man fragt sich, was soll das alles? 30 Milliarden. Und wenn man dieses Geld allein zurückgeben würde den Bürgern, dann hätten wir endlich was fürs eigene Land getan.
Vielen Dank. Live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Frequenz Freiheit, der Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.